Zwei Formel-1-Rennen in einem Podcast, das ist quasi die Sonderausgabe vom Ravenol Racing Roundup, dem Pitcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Es ist vollbracht, die neue Ausgabe von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift. Die neue Ausgabe unserer Zeitschrift Pitwalk ist wieder in Druck und am kommenden Samstag werden alle Abonnenten, Dauerbezieher und Vorabbesteller die 180 Seiten bereits druckfrisch in ihrem Briefkasten vorfinden. Normalerweise ist das ja schon die Zeit, wo wir uns bei unseren treuesten der treuen Leser per Newsletter melden und einen genauen Blick auf die Inhalte von Pitwalk vorab gewähren. Und es ist auch der Zeitpunkt, wo wir im Blog auf der Internetseite pitwalk.de schon sehr genau schildern, was euch auf den 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Allerfeinsten erwartet. Das müssen wir dieses Mal ein bisschen anders handhaben. Denn wir haben gleich drei exklusive Enthüllungsgeschichten in der neuen Ausgabe von Pitwalk. Und exklusiv heißt ja nun mal, wir wissen etwas, das die anderen Medienschaffenden im deutschsprachigen Raum momentan noch nicht wissen. Vor allen Dingen wissen wir aber auch, dass wir natürlich sehr genau beobachtet werden von der Konkurrenz, von den Mitbewerbern. Und denen möchten wir natürlich nicht aufs Pferd der Information helfen, indem wir jetzt schon vorzeitig erzählen, was euch dann exklusiv am kommenden Wochenende erwartet. Darum müssen wir die Informationen über die Inhalte der neuen Ausgabe von Pitwalk ein bisschen kleckerweise rausbringen. Im neuen Blog auf der Internetseite pitwalk.de, da steht schon drauf, was euch, naja, ich sag mal, an Standardthemen erwartet. Wobei natürlich das völlig falsch gewählt ist. In Pitwalk gibt es keinen Standard. In Pitwalk gibt es nur Motorsportjournalismus allerhöchsten Anspruchs. Und die Themen rund um Le Mans, rund um die Rallye Dakar, aus dem historischen Motorsport, aber auch aus dem Bahnsport und anderen exotischen Sportarten. Die Themen also, die nicht exklusiv, sondern von uns nur in ganz besonders aufwendiger Art und Weise aufbereitet worden sind, die könnt ihr schon im Blog auf der Internetseite pitwalk.de nachlesen. Und ich bin sicher, auch da wird sich schon lohnen, eine Mail an shop@pitwalk.de zu schreiben, um das neue Heft noch zu bestellen und rechtzeitig zum Kreis derjenigen zu gehören, die das Heft am Samstag druckfrisch im Briefkasten haben. Vielleicht ist es sogar sinnvoll, das jetzt schon direkt zu machen, denn wenn erstmal draußen ist, was wir für Enthüllungsgeschichten haben, dann wird sicherlich ein Run auf das Heft einsetzen und dann dürfte der Vorrat, den wir am Lager haben werden für die Direktvertriebsschiene, der dürfte relativ schnell erschöpft sein. Also je früher ihr eine E-Mail an shop@pitwalk.de schreibt und Ausgabe Nummer 78 von Pitwalk, von Deutschlands größter Motorsportzeitschrift, bestellt, desto sicherer bekommt ihr auch noch eine. Eine der Enthüllungen dreht sich um die Formel 1. Mehr mag ich dazu jetzt allerdings wirklich nicht verraten, zumal wir ja auch noch Nachholbedarf haben in Sachen Formel 1. Die großen Preise von Barcelona und von Österreich, von Spielberg also, müssen noch im Podcast aufbereitet werden. Also gehen wir doch direkt dran, denn Inga Stracke, die Formel 1-Reporterin von Pitwalk, ist zuletzt in Spielberg vor Ort gewesen. Höchste Zeit, sie mal wieder in ein Fachgespräch zu verwickeln. Viel Spaß dabei. Wir müssen jetzt mal zwei Grand Prix nacheinander aufarbeiten und vielleicht der Einfachheit halber auch schon gleich auf den dritten vorausblicken. Dieser Triple Header kam natürlich auch für mich zu einer ziemlichen Unzeit, denn wir haben gerade die hochaktuelle Produktionsphase der Zeitschrift Pitwalk zu packen gehabt. Und das geht ja bei uns immer ein bisschen anders als beim normalen Zeitschriften- oder Zeitungsalltag. Ein bisschen aufwendiger sind gerade die letzten zweieinhalb Wochen, wenn wir das Heft abmischen. Genau in dieser Zeit diverse Speedway Grand Prix noch im Fernsehen kommentieren zu müssen und noch Formel 1 Grand Prix aus der Ferne analysieren zu müssen. Das hat dann den Arbeitsalltag doch ein bisschen überschritten, zumal man ja auch noch dauernd Fußball gucken muss heutzutage. Und deswegen, Inga Stracke, verlasse ich mich jetzt weitgehend auf dich und habe natürlich jetzt aus der Ferne größte Mühe nachzuvollziehen, was tatsächlich gelaufen ist. Der erste Eindruck scheint ja mal so zu sein, dass McLaren tatsächlich heranreift zu einem ernsthaften Herausforderer von Max Verstappen. Natürlich hat Verstappen den Sprint in Spielberg gewonnen, hat das Rennen in Barcelona gewonnen, ist also nominell offensichtlich immer noch der schnellste Mann im Felde, war ja auch in Spielberg im Hauptrennen bis zu einem Unfall, über den wir nachher noch zur Genüge reden werden, vorne mit dabei, auf Siegkurs, zumindest im Duell mit einem der beiden angesprochenen McLaren von Lando Norris nämlich. Aber McLaren ist dran und McLaren scheint immer mehr nach den Hacken zu schnappen. Ist das jetzt eine Bestandsaufnahme, wie, ich weiß nicht, wie soll man sagen, die Sommermärchenonkel, die uns erzählen, dass Deutschland jetzt Europameister und auch noch gleich Weltmeister wird und die sich alle fürchterlich wundern, wenn sie Freitag im Viertelfinale ausscheiden, weil sie sich das gar nicht erklären können? Oder ist das tatsächlich so? Ist McLaren jetzt auf Augenhöhe mit Red Bull?
Ich gehe wieder dazu über, das zu sagen, was ich seit Saisonbeginn sage. Das ist streckenabhängig. Das wird Strecken geben. Ich meine, wenn wir gesehen haben, wie Ferrari am Anfang stark war und jetzt irgendwie, wo sind sie denn gewesen? Und ach nee, der sei zwar auf dem Podium, aber da war er ja auch nur, weil eben
Ja.
weder Verstappen noch Norris auf dem Podium waren. Und Leclerc war Elfter. Also wenn wir sehen, wo Ferrari jetzt im Moment rumgurken, in Anführungszeichen, wo aber auch Aston Martin sind, die letztes Jahr, Anfang des Jahres so stark waren, dann ist das einfach, bin gerade dran an der Geschichte, mal gucken, ob die was hergibt für Pitwalk, fürs Magazin auch, mit dem Zauberwort Korrelation.
Ah, sehr
Aber
gut.
es
Wind,
gibt
also die
einige.
Übertragbarkeit der Resultate von Windkanal oder von Computer, ich weiß nicht, was du meinst, auf die Strecke. Windkanal.
Genau, habe also jetzt mit einigen Technikchefs und Teamchefs gesprochen. Und es scheint wirklich das magische Wort zu sein, das Sesam öffne dich der Formel 1 im Moment. Korrelation. Die Korrelation hat dazu viel geführt, dass zumindest nach Auskunft von Mercedes, dass die Silberpfeile in den letzten Jahren einfach irgendwo verschwunden waren von der Spitze und jetzt wieder da sind, weil jetzt die Korrelation funktioniert. Gleichzeitig die Korrelation ist das Problem bei Aston Martin, ist eben auch das Problem der jüngsten Phase, in der Red Bull auf einmal nicht mehr so dominant ist. Also insofern kurze Antwort auf deine Frage, streckenabhängig, korrelationsabhängig, aber ja, ich sehe definitiv McLaren als sehr starken Gegner. Die sprechen sogar über das Thema Titel. Nicht unbedingt Fahrertitel, aber Mannschafts-, also Konstrukteurstitel. Und wenn wir mal ganz kurz uns die Punkte auf der Zunge zergehen lassen, da muss ich jetzt leider hier ein bisschen in meinen Spickzettel gucken. Verstappen 237, Norris 156. Das hätte nach diesem Rennen noch anders ausschauen können. Red Bull als Team 355. Ferrari 291, das ist, wenn man das so sieht, nicht weit weg. McLaren 268, Mercedes 196. Und da sind wir beim nächsten, der durch die Korrelation wieder nach vorne kommt, Mercedes. Und bravo zum Sieg, George Russell.
Korrelation ist ein gutes Thema, die Punkteabstände allerdings genauso, denn natürlich vor allen Dingen aus England, die ja auch, um den Vergleich wieder zu bemühen, erstmal nirgends waren bei der Fußball-Europameisterschaft, jetzt aber auch plötzlich Weltmeister sind, nachdem sie mal zwei Tore geschossen haben. Also aus England kommt natürlich jetzt die Stimme, Lando Norris kann Weltmeister werden. Das ist vielleicht bei einem Rückstand von 81 Punkten doch ein bisschen gar arg weit hergeholt. Aber ich glaube, McLaren kann, wenn die so weitermachen, sehr wohl Konstrukteursweltmeister werden gegen Red Bull. Das ist wahrscheinlich die eher realistischere Fassung, als Lando Norris jetzt da den Fahrertitel anzudichten. Das, glaube ich, ist zu weit weg. Aber Korrelation ist ein gutes Stichwort, denn das ist eigentlich genau ein Thema, das bei McLaren lange Zeit im Untergrund geschwelt hat, zu den Zeiten, als Andreas Seidel noch da gewesen ist. Da hatte ich mit dem mal eine sehr lange Geschichte gemacht in einer der älteren Ausgaben der Zeitschrift Pitwalk, wo auf der einen Seite Jost Capito damals bei Williams gesagt hat, woran es hapert und was gearbeitet wird, und Andreas Seidel damals Teamchef bei McLaren gesagt hat, woran es hapert und woran gearbeitet wird. Und bei Andreas Seidel war ganz klar die Aussage, wir müssen den Windkanal erneuern. Wir haben damit gerade angefangen und es wird eine Zeit lang dauern, bis sich diese Arbeit auch tatsächlich in zählbaren Ergebnissen niederschlägt. Der Windkanal muss renoviert werden. Er muss dann von der Software her angepasst werden. Die Übertragbarkeit, also die Korrelation, von der du gerade gesprochen hast, auf die Strecke, muss hergestellt werden. Das ist eine Sache, die funktioniert nicht innerhalb eines Jahres, die funktioniert bestenfalls innerhalb von 2 Jahren, weil das ein riesig aufwendiger Prozess mit Datenwülsten und allem Möglichen ist. Und das hat Andreas Seidel damals gesagt, deswegen kommt mir das gerade sehr, sehr bekannt vor, wenn du vom Thema Korrelation redest, gerade im Hinblick auf das, was McLaren jetzt hinbekommen hat. Denn McLaren ist ja momentan das einzige Team, ganz offensichtlich, dessen Upgrades auch tatsächlich bereits seit einiger Zeit lang, seit Ende der letzten Saison, nämlich sitzen, und zwar jedes sitzt.
Genau, und genau das habe ich einige Teamchefs gefragt, einige Fahrer gefragt. Esteban Ocon zum Beispiel sagte mir tatsächlich, schaute mir in die Augen und sagte, naja, für uns ist McLaren sozusagen Role Model, also absolutes Idol und Vorbild, was die Upgrades angeht, weil da funktioniert es. Und das, ja, ich meine, vielleicht ist das tatsächlich auch hier das eine oder andere Software-Update, was auf einmal funktioniert, wenn du dir das überlegst, du bist in die Geschichte ja, wie du sagst, eingestiegen, da geht es um Punkte, um Millionen, um alles Mögliche hier, um nicht nur Zehntel, sondern Hundertstel, die zum Beispiel ein George Russell jetzt zum x-ten Mal wegen Hundertstelsekunden eben nicht vorne gewesen ist in der Quali oder solche Sachen. Und dann geht es am schlimmsten Fall um ein Software-Update. Das wäre schon echt krass.
Krass finde ich dann allerdings auch, wie es ein Team wie Red Bull dann offensichtlich verdödeln konnte, die Korrelation, die es ja mal gab, dann nicht aufrechtzuerhalten. Und da fällt mir dann spontan eine andere These aus dieser alten Geschichte. Ich hätte jetzt mal nachschauen sollen, wo sie ist. Ich schreibe es nachher in die Shownotes rein, falls ihr sie nochmal nachlesen möchtet. Also ein anderes Zitat aus dieser alten Geschichte ein, wo nämlich, ich meine, es war Jost Capito gesagt hat, du wirst es in der Formel 1 immer wieder so haben, dass das Team, was überlegen ist, haushoch überlegen ist, irgendwann einmal unterbewusst, gar nicht aus Arroganz, gar nicht aus falsch verstandener Faulheit, aber unterbewusst, eine Spur zu bequem wird und dann irgendwann einmal ein Element übersieht, was die anderen gefunden haben. Und dann ist es plötzlich genau da, wo wir jetzt sind, losgelöst von Horny Horner und dem Interesse an seiner Assistentin, das Horner und Jos Verstappen ganz offensichtlich geteilt haben. Es geht jetzt nur darum, die reine Rennabwicklung, die reine Entwicklungsarbeit hinter den Kulissen, da ist man irgendwann dann mal da und verpasst einen Abzweig, vielleicht um 2, 3 Meter, um mit der Rallye-Sprache zu sprechen. Und dann hängst du aber plötzlich am Baum, anstatt dass du die Upgrades tatsächlich so treffsicher hinbekommst wie jemand, der von hinten kommt, konzentrierter auf das Ziel hingearbeitet hat und dann entsprechend da ist.
Nun muss man vielleicht auch noch eins dazu sagen. Red Bull hat natürlich im vergangenen Jahr, und das war ja die Entwicklungsarbeit für dieses Jahr, weniger Windkanalzeit gehabt aufgrund des Titelgewinns,
ja,
aufgrund der Reduzierung dieser Windkanalzeit.
Und aufgrund der Budgetüberschreitung. Und aufgrund der Budgetüberschreitung, genau, wo sie noch einen auf den Deckel bekommen haben.
Aufgrund der Strafe der Budgetüberschreitung, also zweifach reduzierte Windkanalzeit. Das kann natürlich da auch mit reinspielen, wenn du weniger in diesen Windkanal gehst, dass du dann vielleicht die Korrelations- nicht Abgleichung nicht sofort merkst, wie wenn du so viel im Windkanal bist, wie du sonst bist. Ich weiß es nicht. Ich war noch nie in einem dieser Windkanäle. Ich bin diese Woche in Silverstone bei Aston Martin in die Fabrik eingeladen am Abend. Es wird sicher leckere Häppchen geben. Die haben eine exzellente Küche, aber es wird mit Sicherheit auch einen Blick hinter die Kulissen geben. Da freue ich mich sehr. Ob ich mich da in den Windkanal reinstellen darf, ich bezweifle es, aber es ist natürlich auch, und das ist auch ein Thema, es sind ja keine 1:1 Modelle in diesem Windkanal. Ich glaube, es sind 60% Modelle und auch da kann ja dann, das ist ja auch, das sind ja Fehlerquellen, wenn es um Hundertstelsekunden sind, das sind nü an Fehlerquellen, die da passieren können.
Also ich war schon mal im Windkanal bei Toyota in Köln-Marsdorf, ich war auch schon mal unter deren
Windkanal.
Ja, auch schon mal unter deren Windkanal. Weil da das Museum von Toyota Motorsport oder Toyota Gazoo Racing drin ist mit alten Gruppe B Rallye-Autos und allen möglichen wunderbaren Autos. Das ist genau unter diesem Windkanal und es ist schon beeindruckend, vor allem wenn man sieht, was das für ein Riesentrumm ist und wie viele Ecken sich das Ding da in einem riesigen Format über einem entlang schlängelt. So ein Windkanal ist schon etwas sehr Besonderes, wenn man den mal von innen sehen kann. Ist natürlich keinem unserer Leser, unserer Zuschauer jemals vergönnt, aber wenn du die Chance hast, dich da rein zu antischambrieren in Silverstone, dann mach das mal. Das ist wirklich ein Erlebnis und dann versteht man auch tatsächlich ein bisschen mehr von dem, was da oftmals gesagt wird mit den Schwierigkeiten, warum diese Reifen nicht richtig abgebildet werden können im Windkanal und wie du sagst, die Übertragbarkeit von kleineren Windkanalmodellen auf größere Und ja, auch das fällt mir bei Toyota jetzt gerade ein. McLaren war ja lange Zeit im Toyota-Windkanal, um überhaupt das Manko des eigenen, überhaupt nicht hinhauenden Windkanals irgendwie zu überspielen. Das hat zwar funktioniert, denn der Toyota-Windkanal ist immer noch der beste der Branche, aber es waren natürlich immer diese, wie soll man sagen, Reibungsverluste, Transportverluste, wenn man da nach Deutschland reisen muss mit Ingenieuren, anstatt es direkt im eigenen Hause lösen zu können. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, ist McLaren dran und hat das sowohl in Barcelona als auch in Spielberg jetzt eindrucksvoll gezeigt. Erzähl doch mal ein bisschen, was sie gemacht haben und wie sie Max Verstappen tatsächlich gepiesackt haben, bis hin zu diesem, wie soll man sagen, Tollpatschigen-Unfall.
Tollpatschig würde ich jetzt nicht gerade sagen.
Fang mal in
Tollpatschig.
Barcelona an. Fang mal in Barcelona an.
Also, Barcelona, du bist einer. Ich bin jetzt so gedanklich schon in Silverstone und du willst wieder nach Barcelona reisen. Also, Moment, da muss ich mir jetzt hier mal meine Notizen nochmal aufrufen. Also, Barcelona, Qualifikation, wo haben wir sie? Norris auf der Pole Position. Na
Da
klar,
wollte ich
Riesenjubel.
hin.
Also,
Da wollte ich
Norris.
hin. Deswegen wollte ich dich extra piesacken, um in Richtung Barcelona zu gehen. Ich
Ja,
weiß ja nicht,
ja,
warum
ja.
auf Pol, aber ich weiß, dass er auf Pol war.
Lando Norris Pole Position und ich habe mich ganz besonders gefreut, weil der liebe Lando ja diesen, und da sind wir wieder beim Windkanal, die Pole Position Awards von Pirelli. Das ist ein Windkanal, das ist wirklich der Reifen, den die Teams im Windkanal benutzen. Und diesen Reifen in dieser Größe, 60%, kriegen die Piloten als Award überreicht, wenn sie die Pole Position holen. Der Lando hat ihn bekommen, hat ihn unterschrieben und gleichzeitig hat Pirelli einen auch von Lando unterschriebenen, dieser Pole Position, nicht seiner, aber ein anderer, für meine Make-A-Wish Foundation Versteigerung gespendet. Der kommt jetzt am kommenden Mittwoch, sorry für den Exkurs, am kommenden Mittwoch beim offiziellen Grand Prix-Ball in London unter den Hammer. Und ich hoffe sehr, 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 dass der richtig viel Geld einbringt, weil das Geld geht alles an die Kinder von der Make-A-Wish Foundation, das sind schwerstkranke Kinder. Also hier erstmal danke an Lando und ich bin ganz happy, dass Lando die Pole geholt hat in Barcelona, eben aus diesem Grund, sonst bin ich ja völlig neutral. Verstappen auf Startplatz 2, Hamilton Dritter und Russell Vierter und jeden Russell, der jetzt in Spielberg gewonnen hat, müssen wir für Barcelona auch nochmal extra erwähnen, denn der hat einen Hammerstart hingelegt und ist erstmal vorbei nach vorne gezogen. Also während der liebe Norris einen eher, was ist das Gegenteil von Hammerstart?
Miststart.
Ja, so könnte man es auch sagen. Ein Miststart hingelegt hat, der kommt beim Start nicht richtig weg. Und das Gleiche jetzt eben hier auch im Sprint in Spielberg wieder. Und auch er hatte einen okay Start beim Hauptrennen in Spielberg, aber in Barcelona auf jeden Fall ein Miststart. Und damit hat er mal eben gleich die Pole Position verloren. Hat es dann zwar am Schluss wieder probiert, probiert, probiert und hat dann auch wieder den typischen Lando-Satz gesagt, den wir in letzter Zeit öfters gehört haben. Hätte das Rennen ein paar Runden länger gedauert, dann wäre ich ran oder vorbeigekommen. So musste er sich in Barcelona hinter Verstappen einreihen.
Ja, und diese Starts, die haben natürlich gerne mal eine Hintergeschichte, dass man entweder mit anderen Reifenmischungen losfährt, die dann mehr kleben als die im Umfeld der Konkurrenz, oder auch einfach nur die Reifen in der Aufwärmrunde falsch anwärmt, sodass sie vielleicht den falschen Haftbeiwert aufgrund der Temperaturentwicklung in sich tragen und deswegen entweder zu viel durchdrehen oder zu sehr kleben, je nachdem. Da ist ja schon allein das Starten, ist ja nicht einfach nur Auto unter Spannung stellen, Kupplung kommen lassen und los geht's, sondern da ist ja auch schon ein Prozedere dahinter mit Startvorbereitung und die Reifen und die Kupplung so weit vorbereiten, dass das wirklich alles wie in einem Guss vonstatten geht. Wenn da eine Parameter nicht stimmt und wenn McLaren da bei einem Parameter bei den Reifen jetzt zweimal daneben gelegen hat, dann erklärt das vielleicht schon diese Miststarts.
Ja, es ist wirklich, wie du sagst, das Zusammenspiel aus Reaktion, aus Software, aus wir erinnern uns, als Valtteri Bottas bei Mercedes war, da hatte er ja alle Zeit und hat sich wirklich darauf konzentriert, andere Handschuhe, die Handschuhe anders
Ja.
beschichten zu lassen, dass er die Kupplung anders bedienen kann. Also das ist wirklich eine Wissenschaft für sich, dieser Start. Und du gewinnst ein Rennen vielleicht nicht beim Start, aber du kannst es beim Start verlieren. Und dann musst du umso mehr danach Gas geben. Und das tut Lando Norris momentan, das hat er getan. Und willst du denn noch irgendwie, Barcelona sind wir durch, oder? Weil
Ja, das
sonst
war
würde
dann ja,
ich.
glaube ich, alles ziemlich gerade raus. Da hat Max Verstappen das getan, was er meistens tut, nämlich zu gewinnen. Und da hatte ich dann eben schon das Gefühl, das ist jetzt tatsächlich eher Sommermärchen-Onkel-Fantasie als tatsächlich eine ernsthafte Bestandaufnahme, dass McLaren dran ist, weil im Rennen hatte Max Verstappen dann ja doch wieder alles im Griff, scheinbar mit der Mütze oder mit dem Finger in der
Es
Nase,
war
wie der
eng am
Franzose
Schluss.
sagen würde.
Es war eng am Schluss. Also der
Okay.
Lando hätte, wie gesagt, aber das Rennen hat halt nun mal so viele Runden, wie es hat. Und es wird nicht verlängert wie beim Fußball. Mal hier noch 2 Minuten, noch 5 Minuten, noch 1 Minute. Das gibt es bei der Formel 1 eben nicht.
Ja, ich sage nur, in der 8. Minute der Nachspielzeit, wo gibt es denn sowas? Nach 3 Videobeweisen, bei denen alle Tore aberkannt waren, aber egal. Wir reden lieber über richtigen Sport, über Formel 1 und in dem Falle dann über Österreich und das Duell zwischen Lando Norris und Max Verstappen, das in Spielberg nun auf denkwürdige Art und Weise geendet hat und auch ziemlich viel böses Blut hinterlassen hat. Ein Crash, das war, glaube ich, bei der Anfahrt zur ersten Kurve, richtig? Habe ich es richtig gesehen aus dem Augenwinkel, wo die beiden sich da verhakt haben und beide danach mit arg ondulierten Auto an die Box mussten und so die Plätze 1 und 2 verloren haben und George Russell den Podestplatz, den Sieg quasi geschenkt haben.
Nun ja, das war ja tatsächlich dieser Crash, die Spitze des Eisbergs. Vor über 300.000 Zuschauern über das gesamte Wochenende am Red Bull Ring. Herrlichem Wetter. Teilweise hat es aber auch richtig geschüttet, zumindest am Donnerstag. Und es war eine Wahnsinnsstimmung. Logischerweise die Orange Army wieder überall. Man sah Orange überall. Lando Norris hat mir ins Mikro gesagt, ach, weißt du, das ist doch genau die Papaya-Farbe unserer McLarens. Die sind doch alle für uns da. Also man merkt schon, die beiden, der Lando hat ja gesagt im Vorfeld der Saison, Max sei sein bester Freund in der Formel 1. Und Max hat gesagt, nee, nee, was der da so erzählt, ich habe keinen besten Freund in der Formel 1. Man merkt jetzt, dass diese Best Buddies jetzt zu toughest Rivals werden, wie der Engländer so schön sagt. Denn das ist alles nicht mehr so, piep, 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 wir haben uns alle lieb, ja. Und auch diese Bemerkung von Lando, das sind alles unsere Fans. Das ist zwar nett und lustig gemeint, aber das ist schon auch so, ja, ne, hier, wir brauchen auch Fans so ein bisschen. Und
Ja,
ja, dann
aber
war ja.
nur mal ganz kurz zwischendurch. Holland müsste eigentlich jetzt leer sein, oder? Die meisten Leute hüpfen von links nach rechts durch deutsche Innenstädte und die anderen gehen nach Zeltweg, nach Spielberg, um Autorennen zu gucken. Also das Land als solche ist jetzt eigentlich nur noch Gegend ohne jegliche Population.
Wahrscheinlich, keine Ahnung, müsstest mal hinkommen. Du bist näher dran
Das
als
stimmt,
ich.
das
Ich bin
stimmt.
eher näher an Spielberg und ich muss dir sagen, also die Autobahn, die war sehr dann nicht orange, sondern gelb, nämlich gelbe
Ja.
Nummernschilder und sehr langsam,
Ja.
nämlich Wohnwagen, Wohnmobile. Also wirklich,
Und
was die
alle auf der
Autobahn.
linken Spur, alle auf der linken
Ja,
Spur.
logisch,
Das kenne ich
logisch.
hier auch. Da gibt es hier die A31, die führt von hier, von Ostfriesland nach Bottrop. Da sind auch nur gelbe Nummernschilder mit maximal 120 auf der linken Spur.
Ja, es sind gelbe Wochen in Deutschland im Moment. Wir haben die bei uns im Februar, wenn die ihre, sind das die Tulpenferien oder was? Keine Ahnung, wenn die ihre Skiferien haben, da kommen die an. Aber jedenfalls ja. Also, kommen wir wieder zum Sport.
Ja, Max Verstappen fuhr auch wie einer mit einem gelben Nummernschild, ganz offensichtlich, zumindest bei dieser Kollision.
ja, so könnte man es auch sagen. Also, dröseln wir mal ganz kurz das Wochenende auf. Ein freies Training. Sprint-Qualifikation Verstappen vor Norris, Piastri und Russell, die Top 4, also die ersten beiden Startreihen. Sprint-Rennen, Verstappen, Piastri, Norris, Russell. Da gab es ein teaminternes Duell bei McLaren. Da habe ich den Lando auch zu gefragt. Da ich, Lando, wäre das nicht besser, wenn ihr beide euch nicht duelliert? In einer Situation, in der ihr ja sagt, dass ihr eigentlich so vielleicht auch Richtung Titel. Und dann hat er mich so angeschaut, als hätte ich auf einmal Deutsch mit ihm gesprochen und meinte dann so, ja, also wir gehen ja, für uns ist das Team und also er war erstaunlich auskunftskarg, sagen wir es mal, auf diese Frage von mir und ging dann auch gleich weg. Ne? Also nicht unhöflich, aber ich habe gemerkt, so, die Frage war ihm unangenehm. So, dann die Qualifikation, Verstappen, Norris, Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, die Top 3, also die ersten drei Startreihen. Und beim Start kam natürlich der Verstappen tippitoppi weg, Norris auch, aber kam dann immer wieder ran. Dann ging es um die Reifenwechsel, um die Boxentaktik. Und ja, und dann kam Norris näher und näher ran und attackierte. Und jetzt muss ich tatsächlich mal ganz kurz hier, sei mir nicht böse, meine Notizen aufrufen und man möge es mir verzeihen, wenn ich jetzt hier Rundenzeiten und Details vielleicht nicht 100% wiedergebe, weil das wurde dann so spannend. Also es ging richtig zur Sache zwischen den beiden. Und der Norris war mehrmals dran, einmal vorbei, musste dann dem Verstappen den Platz zurückgeben, hat aber mehrfach gepunkt. Also he moves under braking. Also er zieht rüber beim Bremsen und das ist ja ein No-Go. Da haben auch andere schon schlimmere Strafen bekommen für sowas. Und der Verstappen hat nach dem Rennen gesagt, nein, ich habe nicht unter Bremsen gemoved. Ich habe meine Moves gemacht und dann gepresst, beziehungsweise gebremst und dann meine Moves gemacht. Das mag er sehen, wie er will. Norris sah es anders und da war der Norris schon, sagen wir mal, ein bisschen aufgeheizt, ja, in seinen Attacken. Und er hat es probiert und es war so spannend, diese Hunderttausende um die Rennstrecke, die haben ja gar nicht mehr gesessen, die haben ja nur noch gestanden, ja. Und dann kam eben jener denkwürdige Moment, wo Norris ist außen und eigentlich hätte Verstappen auf der Ideallinie in die Kurve reinziehen müssen, ja. Und Norris hat schon vorher einmal, das war schon haarig, das Manöver, zu spät oder sehr, 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 sehr spät gebremst, um sich da durchzuquetschen. Offenbar kann der vielleicht später bremsen, ich weiß es nicht. Und kam und kam und kam. Und dann waren die nebeneinander, rechtes Hinterrad von Norris, kurz vor dem linken Hinterrad von Verstappen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und gingen in diese Kurve und anstatt nach innen rein, rechts innen rein zu ziehen, blieb Verstappen außen, außen, außen und Norris kam raus und die beiden berührten sich, weil Norris ja irgendwann einlenken musste, um nicht in den Spielberger Bergen zu enden. Oder auf der
Kuhwiese. Das ist in der asphaltierten Auslaufzone, die davor noch ist.
Ja, beziehungsweise wir haben ja jetzt auch wieder Gravel Traps, also wir haben tatsächlich ganz neu umgeändert wieder Kiesbetten dort, damit es keine Track Limits Strafen gibt. Da hat man, glaube ich, 500 letztes Jahr von den Track Limits Strafen. Und dann jedenfalls Berührung, ein Aufschrei, beide wurden langsamer und das waren ja Bilder. Also Mark Sutton kennst du ja auch, einer von den Star-Fotografen der Formel 1, der hat Bilder gepostet, wie er wirklich so wupp, diese Gummis weg, die Gummistreifen von den Reifen von beiden wegflogen. Und irgendwie hat dieser extremst robuste Red Bull das überstanden. Verstappen kam an die Box, wechselte den Reifen und konnte wieder rausfahren. Norris kam an die Box, Felge kaputt, Aufhängung kaputt. Da war wirklich einiges beschädigt und konnte nicht mehr rausfahren. Da sind wir schon beim Ergebnis. Was zuvor passierte, erinnere mich dran, dass ich nochmal über das Thema Unsafe Release Boxengasse nochmal kurz rede, da gab es auch was, aber beide waren wortkarg, ein Verstappen, der normalerweise sich hinstellt und sagt, ich war es nicht, ich habe nichts gemacht, hat sehr wenig dazu gesagt nach dem Rennen, hat gesagt, ich muss mir erst angucken, ich werde mit Lando heute nicht reden, aber ich werde mit ihm reden. Lando sagte ganz klar, das war so nicht okay. Ich bin super mega enttäuscht. Und auf die Frage, ob er denn mit Verstappen reden würde, kam, nö, das muss von ihm kommen. Also das war sehr deutlich.
Ja, aber da siehst du jetzt mal Unfallhergang, tadellos geschildert übrigens, glatte 1 setzen. Aber da siehst du natürlich jetzt einen Mechanismus, der über den reinen Unfallhergang hinausgeht. Nämlich, es kommt wieder mal einer, der dem Platzhirschen das Leben schwer machen wird oder will, möchte. Und der hat natürlich, das hat man immer wieder in der Formel 1, dann auch für sich das Recht in Anspruch genommen, eben nicht zurückzuziehen und damit zu zeigen, dass der alte Platzhirsch, so alt ist Verstappen zwar nicht, aber trotzdem ist er der Platzhirsch momentan, dass der sich mit ihm das nicht erlauben kann, was er sich mit 3/4 des anderen Feldes erlauben kann, dem einfach den Platz zu stehlen, ihn einfach abzudrängen, ihn einfach kalt zu stellen, ihn einfach abzuschießen, was auch immer. Sondern da hat Lando Norris jetzt, ob bewusst oder unbewusst, sei mal dahingestellt, gegengehalten und damit ganz klar auch seine Duftmarke gesetzt und gesagt, so, das kannst du mit Lewis Hamilton machen, mit George Russell machen, mit mir machst du das nicht, ich bin ein ernsthafter Gegner und das kannst du gleich mal eindrücken. Das ist, die Geschichte wiederholt sich. Das hat Ayrton Senna früher gemacht mit Alain Prost, als Senna hochgekommen ist. Das hat Michael Schumacher gemacht gegen Ayrton Senna. Das haben andere mit Michael Schumacher gemacht, notabene Mika Häkkinen, als sie versucht haben, da reinzufahren in die Vormachtstellung von Michael Schumacher. Das gibt's immer wieder. Das hat Fernando Alonso gemacht. Und das ist genau, das unterscheidet dann letztlich über die Historie der Formel 1, sagen wir mal weg, über einen mittleren, mittelfristigen Zeitraum, sieht man genau an solchen Momenten, wie denen wir jetzt gerade erlebt haben, wer ist tatsächlich Champion-Material, Weltmeister-Material oder wer ist gut, vielleicht sehr gut, aber nicht hart genug, nicht kompromisslos genug, um genauso gegen den erklärten Platz hier gegen anzustinken. Also das war einmal ein Unfall, der hat Lando Norris geärgert, der hat Max Verstappen wahrscheinlich sogar überrascht in der Situation, aber der hat meines Erachtens sehr deutlich gezeigt, dass da jetzt gerade einer ist, der sagt, mit mir nicht, mein Freund, ich fordere dich heraus, egal was. Und das kannst du mit anderen machen, aber mit mir nicht.
Und es kam mit Ansage, Norbert, es kam mit Ansage, denn ein paar Runden vorher hat Lando Norris für ihn ungewöhnlich viel im Funk geredet und er hat mehrfach gesagt, hey, das kann er nicht machen, das ist gefährlich, das geht so nicht, der darf das nicht machen, mehrere Runden, immer wieder gesagt. Und dann hat er tatsächlich gesagt, der muss hier auch erstmal Rücksicht nehmen oder das geht so nicht, das ist dangerous driving und das wird einen heftigen Unfall geben, wenn der Verstappen so weiterfährt. Das hat Lando Norris im Funk sehr deutlich gesagt. Dröseln wir nochmal oder fahren wir nochmal ein paar Runden zurück. Boxenstopp. Da war die Frage, ob es ein unsafe release gab bei Verstappen, der und auch hier wieder Funk Lando Norris, der dem Norris in den Weg rausgefahren ist. Also Norris kam an und Verstappen ist tschack ihn da rausgefahren, aber es gab kein unsafe release. Das wurde von der Rennleitung untersucht und dann für okay befunden. Aber auch das war schon eine haarige Situation. Und wenn man das so sehen, wie du das gerade gesagt hast, dann könnte es natürlich sein, dass ein Lando Norris tatsächlich ein bisschen Schach spielt und sagt, wenn ich ihm jetzt nicht zeige, dass ich es ernst meine, nach dem, was du gesagt hast, dann wird er mich nicht ernst nehmen.
Exakt. Und wir können genau uns, so ist.
Wir können uns und vielleicht denkt Lando auch, dieses Jahr ist der Fahrertitel für mich eher nicht erreichbar, aber ich lege jetzt meine Weichen für nächstes Jahr. Ja, könnte sein. Ich versuche mich jetzt nur mal in den Kopf des Lando rein zu versetzen.
Klar, genauso funktionieren Rennfahrer. Der hat jetzt gesagt, okay, dann lass es doch jetzt scheppern. Hat er aber jetzt gemerkt, mit mir kann er das nicht machen. Und das wird er sich eindrücken und das wird er dann beim nächsten Mal, wenn es spitze auf Knopf kommt und er nicht auch einen Nuller riskieren will, wird er schon sich entsprechend anders verhalten, als er das bis jetzt gemacht hat. Das ist im Prinzip auch nur exakt das, was Max Verstappen gegen Lewis Hamilton gemacht hat. Da hat Max Verstappen gesagt, pass, egal, und dann lass es doch knallen. Dann merkt dieser Hamilton aber, dass ich nicht nachgebe. Und Hamilton hat sich da die Butter vom Brot nehmen lassen und hat dadurch dafür gesorgt, dass dieses Abu Dhabi so passieren konnte, wie es passieren konnte. Und die ganze Hinleitung da schon zu. Da hat Max Verstappen sich mit exakt diesen Bandagen durchgesetzt, mit Bodychecks und allem. Und Lewis Hamilton hat gesagt, huch, da fahren wir lieber mal vorsichtiger. Und das wird Verstappen nicht machen. Und deswegen glaube ich, dass da ist ordentlich Zunder drin jetzt, dank dieses Wochenendes. Losgelöst von dem einzelnen Ergebnis jetzt, hat das eine viel, viel größere Bewandtnis für die gesamte Formel 1.
Ja, Verstappen, ich wollte genau sagen, wir erinnern uns an einen jungen Verstappen, der genau das auch gemacht hat, eben gegen Hamilton. Und Verstappen, wie gesagt, er war erstaunlich zurückhaltend in seinen Antworten nach dem Rennen. Er sagte dann nur so, ja, ich weiß nicht so mit dem Bremsen, vielleicht waren wir da beide nicht so, oder Norris nicht so wahnsinnig unter Kontrolle. Er hat also versucht, dem Norris so ein bisschen einzusuggerieren, hey, du hast dein Auto nicht kontrolliert, was nicht stimmte. Dann sagte er, ja, und dann kamen diese Dive-Bombs, also so, ne, dass ja. Norris dir so richtig reingebremst hat, zu spät gebremst und rein, Dive-Bomb. Und das ist echt schwierig, sich zu verteidigen, ja. Und da müssen wir halt mal schauen. Also, und dann sagte Max Verstappen noch, und das spielt eben auch mit rein, die haben den Boxenstopp verkorkst, sie haben die Strategie nicht richtig gehabt. Und nach dem ersten Boxenstopp hat er immer wieder Probleme gehabt mit der Balance des Autos. Er hat sich beschwert, dass das mit den Reifen nicht mehr funktioniert. Also, Resümee von Red Bull, sowohl Max als auch vor allem auch Dr. Helmut Marko. Wir haben quasi alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte in diesem Rennwochenende. Und dann wurde aber auch von der Rennleitung ganz klar gesagt, Max Verstappen hat die Schulter in diesem Unfall, aber er bekam nur 10 Sekunden. Und da hat dann Andrea Stella von McLaren eine sehr, sehr klare Aussage im Fernsehen gemacht. Ich glaube, es war bei meinen Kollegen von Sky UK. Ich zitiere hier mal, damit ich hier nichts Falsches sage und keinen Shitstorm ernte. The entire population of the world would know who is responsible except for a group of people We have so much respect for Red Bull and Max, they don't need to do this. Also er sagt quasi, die ganze Welt weiß, wer schuldig ist, außer einer kleinen Gruppe von Leuten, ohne zu sagen, wen er damit meint, ist klar. Und er sagt, wir haben so viel Respekt für Red Bull und Max, das brauchen die doch eigentlich gar nicht so zu machen.
Das ist aber ja schön, dann ist ja gerade vor Silverstone, vorm Heimspiel von McLaren und vorm Heimspiel von Lando Norris, der ja unheimlich viele Fans hat, richtig Feuer unterm Dach. Also dann kann man sich ja auf Silverstone vielleicht mehr freuen als sonst, denn die Rennen da sind ja aufgrund des Charakters, des Streckencharakters nicht unbedingt die spannendsten. Das mag sich dann dieses Jahr ja ändern. Zumal der McLaren dort ja eigentlich funktionieren müsste, was wir bis jetzt gelernt haben von den Upgrades dieses Autos.
Ja, also ich denke, es wird richtig, richtig spannend. Wird erstmal spannend, aber auch zu sehen, denn eines hat Norris sehr, sehr zerknirscht uns in den Interviewrennen nach dem Runden nach dem Rennen gesagt. Er sagt, die besten Teile des Autos sind alle für die Tonne. Wir haben nicht viel Raum für Upgrades. Die Budgetdeckel reduzieren uns. Mein ganzes Auto ist destroyed und alle diese Teile brauchen wir nächste Woche. Wird nicht einfach sein, weil es ein Back-to-Back ist. Also hör. Ich hoffe, dass die den Papaya McLaren für Lando noch hinkriegen.
Also da gehen wir schwer davon aus, dass die vor Silverstone auf jeden Fall die Kohlefaserbäckerei, die Innenhäusige so anschmeißen werden, dass das Ganze, was da zerfleddert ist, wieder funktionieren und wiederhergestellt sein wird. Denn das ist natürlich die große Chance, gerade für ein englisches Team. Woking ist in der Nähe von Heathrow, ist also ein bisschen weiter weg von Silverstone als beispielsweise Williams oder Aston Martin oder auch Red Bull. Aber trotzdem natürlich immer noch ein englisches Team, die auch traditionell die ganze Belegschaft all derer, die sonst nicht zu den Rennen kommen, Bürokräfte, Buchhalter, die Ingenieursscharen, die zu Hause vorm Rechner sitzen und nur Innendienst schieben, die werden alle schichtweise auch dorthin gebracht nach Silverstone, damit sie einmal sehen, woran sie eigentlich arbeiten. Also Silverstone ist natürlich für die englischen Teams unglaublich wichtig und da wird sich keiner die Blöße geben, da jetzt zu sorgen, huch, wir hatten einen Unfall, wir haben leider zu wenig Ersatzteile und müssen mit dem Auto vom letzten Jahr fahren.
Ja, also eben, aber er sagte es schon sehr deutlich, also es war schon echt krass. Vielleicht war ihm das eben nicht bewusst, als er gerade in diesem Moment entschieden hat. Jetzt zeige ich dem Battle mal, also es war jetzt ein bayerisches Sprichwort, aber jetzt sage ich mal hier, mit mir kann man so nicht Schlitten fahren. Vielleicht ist eben im Nachhinein bewusst geworden, ach, das hätte ich vielleicht eher woanders machen sollen, wo wir eben ein bisschen mehr Zeit haben. Aber es ist, wie es ist. Ich gehe davon aus, dass es richtig spannend wird und ich freue mich schon richtig auf die Interviewrunden am Donnerstag in Silverstone.
Mal gespannt, ob wir das noch schaffen, einen weiteren Podcast einzuwerfen diese Woche, wenn du in Silverstone bist. Ich weiß, an dir scheitert es nicht. Ich bin da momentan der Schwachpunkt, weil ich natürlich neben der Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk auch noch jede Menge Speedway vorzubereiten habe, von dem du dann logischerweise nichts mitbekommst. Aber das ist dann auch die große Nebenbaustelle. Und da ist dann auch schon relativ bald eine große Mannschaftsweltmeisterschaft, auf die ich mich jetzt schon vorzubereiten habe, auch in England übrigens, in Manchester. Aber wenn es irgendwie geht, würde ich es gerne machen, gerade weil Silverstone natürlich was ganz Besonderes ist, aus genannten Gründen, aber auch wegen der Strecke, wegen der verrückten englischen Fans und allem drum und dran. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwo, dich da unter die englische Armee zu schmuggeln außerhalb des Fahrerlagers und dann mal gucken, was du da für eine Atmosphäre transportieren kannst. Wünsche eins, zwei, eine gute Anreise.
Vielleicht machen wir es live aus dem Windkanal.
Oder so. Dann wird Aston Martin sich freuen. Lass dir was einfallen und lass es mich wissen. Ich werde versuchen, es irgendwie möglich zu machen, dass wir noch eine kleine Schalte rüberkriegen, wenn du in Silverstone bist. Ansonsten bis spätestens Montag danach. Sehr interessant, was Inga Stracke dort in Spielberg für die Zeitschrift Pitwalk und für unsere Pitcast-Reihen so alles rausrecherchiert und in Erfahrung gebracht hat und wie wir das gemeinsam haben einordnen können. Jetzt freut euch gemeinsam vielleicht noch auf einen weiteren Podcast der Pitcast-Reihe vorm Grand Prix in Silverstone oder freut euch jetzt schon auf Ausgabe Nummer 78 von Pitwalk. 180 Seiten Motorsportjournalismus vom Allerfeinsten mit gleich drei exklusiven Enthüllungsgeschichten. Drei Nachrichten, die ihr noch nirgendwo sonst gelesen habt und die vor allen Dingen auch in ihrer Einordnung völlig einzigartig und verblüffend ausfallen werden. Wer noch einen Blick riskieren möchte, was wir jetzt schon verraten können, dem sei noch einmal der Blog auf pitwalk.de empfohlen. Und später im Laufe der Woche werden wir auch so ein bisschen tiefer Einblick gewähren in unsere exklusiven Enthüllungsgeschichten. Ich bin sicher, es wird sich dieses Mal ganz besonders lohnen, die neue Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk zu bestellen. Also schickt am besten jetzt schon eine E-Mail an shop@pitwalk.de. Dann habt ihr rechtzeitig zum Wochenende den vollen Lesegenuss bei euch daheim. Wir hören voneinander in der nächsten Pitcast-Episode. Wir sehen uns auf Pitwalk TV zum nächsten Livestream oder dem nächsten Speedway-Experten-Talk mit Martin Smolinski und einem dann ganz besonderen Gast aus der Welt des Bahnsports. Und wir lesen uns am Wochenende in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Bis dahin schön, dass ihr dabei gewesen seid. Tschüss, euer Norbert Okenga.